dem Verhältnis von staatlichen und privaten Unternehmen. Wenn wir die Energieunternehmen, also jetzt im Öl- und Gasbereich weltweit zählen, kommen wir natürlich zu einem relativ niedrigen Anteil von großen Privatunternehmen. Tatsächlich ist es so, dass in den Erdöl- und energieproduzierenden Ländern, und das ist grundsätzlich aber schon mal ein Vorteil, die dazugehörigen Unternehmen öffentliche, also staatliche Unternehmen sind. Damit ist zumindest die Möglichkeit gegeben, dass die gewählten Regierungen einen Einfluss auf die Verteilung der Einnahmen haben, was ja bei Privatunternehmen nur indirekt der Fall ist. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir uns die Produktion, Verteilung und die Marktmacht ansehen, dann gibt es 5, 6 nordamerikanische und europäische Unternehmen, die einfach als die großen 5 gelten, und die haben den größten Teil an weltweiter Produktion, Kontrolle und Handel in der Hand. Das ist neben den schon genannten vor allen Dingen Exxon als weltweit größtes Unternehmen, US-amerikanisch, Chevron, BP, Shell und Total dann als letzter Player ein bisschen kleiner. Und die haben global gesehen eine unglaubliche Marktmacht und treten auch gemeinsam bestimmten Regierungen und Volkswirtschaften gegenüber. Also das konnten wir sehr gut in Nigeria und im Sudan sehen, wo die wirklich gemeinsam auftreten, gemeinsam verhandeln und den Regierungen gemeinsam Bedingungen stellen.
Diese Ölkonzerne haben ja wenig Skrupel, wenn es darum geht, natürliche Ressourcen auszubeuten, mit einem gefährlichen, also für die Natur gefährlichen Stoff, nämlich Öl, auch Lachs umzugehen. Ich meine, diese Ölkatastrophe vor der amerikanischen Küste, wo BP da einfach gebohrt hat nach Öl und nicht dafür gesorgt hat, dass da keins austritt. Ist denn vor diesem Hintergrund, weil nämlich diese Fracking-Methode eigentlich ja auch giftige Stoffe jedenfalls in die Umwelt einlässt, ein niedriger Ölpreis vielleicht auch für die Umwelt gut? Man geht ja eigentlich immer davon aus, dass ein hoher Ölpreis den Ölverbrauch senkt. Aber mit dem niedrigen Ölpreis wird vielleicht das Fracking verhindert und wird da die Naturbelastung findet nicht mehr statt oder ist unwirtschaftlich.
Also das könnten wir höchstens als ein sehr, sehr langfristiges Argument zulassen. Grundsätzlich müssten wir, glaube ich, anstatt Fracking eine ganze Gruppe von neuen und aufwendigen Technologien diskutieren. Das ist einmal die Ölsandförderung, das ist das Aufbrechen dieser tiefen Gesteins- und Schieferschichten, Fracking, das sind aber auch diese Tiefseebohrungen. Diese ganzen neuen Technologien befinden sich im Prinzip unter Kontrolle von den großen nordamerikanischen und europäischen Unternehmen. Weltweit ist es so, dass bei allen Ressourcen inzwischen der Punkt erreicht ist, auch in Venezuela, auch in Nigeria, selbst in Saudi-Arabien, wo der technische Aufwand zur Förderung immer weiter steigt. Das heißt, tendenziell wird der Preis nach oben gehen, weil einfach die flachliegenden, einfach zu fördernden Ressourcen schnell zur Neige gehen. Das sind aber nur ungefähr 30% der weltweiten Ressourcen. Darunter, technisch aufwendiger zu fördern, liegen noch 70%. Wenn wir uns die Politik der Ölunternehmen und auch der wichtigsten OECD-Regierungen ansehen, müssen wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass die diese fossilen Energieträger, solange es nur irgendwie geht, weiterlaufen lassen. Das heißt, sie werden von sich aus keinerlei Anstrengungen unternehmen, alternative Energien zu fördern, obwohl sie über Forschungsfinanzierung die Konzepte dafür längst in den Schubladen liegen haben. Das heißt, da sehen wir im globalen Maßstab ein ganz verantwortungsloses Agieren, ganz klar auf Kosten der Umwelt, was letztendlich ja gesellschaftliche Kosten sind, die nicht bei den Unternehmen veranschlagt werden. Und sie definieren zurzeit die neuen Technologien, unter anderem Fracking, wieder mal als eine Übergangstechnologie für die nächsten 20 Jahre. Aber das ist der Zeitraum, auf den wir uns einstellen müssen.
Also nichts von Peak Oil oder so, lange noch nicht in Sicht.
Der hat sich dadurch durch die neuen Technologien auf jeden Fall deutlich nach hinten verschoben.
Es gibt ja auch den Rohstoffmarkt, also in den Börsen oder in den Handelsplätzen. Da gibt es ja auch Wetten auf den Preisanstieg oder den Preisverfall von Rohstoffen. Ja. Sogenannte Futures werden da gehandelt. Und Jetzt sieht man schon, dass diese Futures sehr ausschlagekräftig sind. Gerade wenn so ein Preisverfall stattfindet, hofft man natürlich, was mitnehmen zu können. Ja. Es gibt ja auch schon Gewinner sozusagen dieses Preisverfalls auch. Und die großen Ölkonzerne haben sich zum Beispiel über Optionen abgesichert, auch wegen niedrigen Ölpreis. Also Optionen kann man den Preis absichern. Gibt es auch noch diesen anderen Handel, also einmal diesen Rohstoffmarkt, der Abbau, der da geregelt wird und der Preis, der dann rauskommt. Und dann gibt es nochmal diesen aufgesetzten Welthandel mit diesem Rohstoff, also oder mit der zukünftigen Preisentwicklung. Und verdienen daran auch wieder die gleichen wie am Öl selbst.
Ob das personell identisch ist, der Finanzmarkt und die großen Energieunternehmen, das gilt bestimmt nur teilweise. Wichtig, um den Markt einzuschätzen, ist, dass man unterscheiden kann zwischen langfristigen Verträgen, wie sie zum Beispiel Russland mit der EU angestrebt hat, auch China und Venezuela versuchen, möglichst langfristige Verträge zu machen, die für beide Seiten Vorteile bieten und auch eine gewisse Planungssicherheit gewährleisten. In diesen langfristigen Verträgen ist ein Großteil des Energiemarktes abgedeckt. Daneben gibt es den Spotmarkt, wo kurzfristig nach Tagesgeschäft Preise ausgemacht werden und der unterliegt natürlich hochgradig den Logiken von Spekulationen. Und immer wenn Preise fallen, ist es natürlich eine Einladung, auf steigende Preise zu spekulieren. Was ein Argument dafür ist, dass wir davon ausgehen können, in den nächsten Monaten noch relativ starke Schwankungen am weltweiten Ölmarkt zu erleben.